Hallo, mein Name ist Christian Simon Winzertitsch und das ist Wieso, Weshalb, Album. Das ist der Podcast, bei dem ich mich mit österreichischen Bands über ihre neuesten Releases unterhalte. Und da habe ich heute für Folge Nummer 12 Bea und Robin von Wolverine zu Gast. Bea ist Drummerin, Robin spielt Bass und als Wolverine sind sie gerade ungefähr einen Monat davor, ihr nächstes Studioalbum Fastlane zu veröffentlichen. Das kommt am 28.03. Und sie sind auch gerade auf Tour, auf einer riesengroßen Europa-Tour gemeinsam mit der schwedischen Band Thunder Mother. Haben jetzt gerade so eine kleine Tourpause für ein paar Wochen und dann geht es wieder weiter. Und ja, wir werden heute über das Touren mit Thunder Mother reden, wir werden über das neue Album reden und was uns sonst noch so einfällt. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß mit Wieso, Weshalb, Album Folge Nummer 12 mit Robin und Bea von Wolverine. Wie geht's euch?
Ja, uns geht's gut. Wir sind gerade in unserer Tourpause drinnen. Wir sind gerade zurückgekommen von unserem ersten Tourleg mit Thunder Mother. Und jetzt sind wir gerade ein bisschen, glaube ich, in diesem Zwischenstadium zwischen was ist da gerade passiert und wann geht's weiter.
Absolut. Ich fühle mich ja seit dem Jetlag ein bisschen. Genau.
Eigentlich erwische ich euch eh gut in einer aufregenden Zeit, weil ihr habt eben die Hälfte von der Tour schon gespielt. Ihr wart wo überall?
Also da, hauptsächlich in Deutschland, ja. Aber wir haben auch schon in Italien gehabt. Wir waren in UK, für zwei Shows.
Frankreich.
Frankreich war dabei, genau. Paris zum Valentinstag.
Oh, fein.
Belgien waren wir auch für eine Show. Eine war es, gell, in Belgien.
Ja, genau. Insgesamt werden es 10 Länder sein dann am Ende der Tour.
Und das war bis letzte Woche oder so, oder?
Nein, eigentlich bis jetzt am Sonntag. Ja,
bis jetzt am Sonntag, genau. Ja. Ende letzter Woche. Voll. Und ich glaube jetzt ab 10 Monat ungefähr oder so, bis dann...
Drei Wochen,
bis es dann wieder weitergeht. Okay. Genau. Und wie fühlt sich das jetzt an?
Ja, also man ist irgendwie noch immer ein bisschen auf diesem High. Also wenn man 3 Wochen jeden Tag voll das Adrenalinprogramm durchmacht, dann geht das nicht spurlos an einem vorüber, sage ich einmal. Und dann bist halt zu Hause und es ist alles wieder unter Anführungszeichen normal. Und du denkst dir, wie kann das Leben in so kurzer Zeit so unterschiedlich sich gestalten? Aber es ist wirklich sehr cool und ich glaube, wir lieben das alles sehr.
Ja, es ist absolut anstrengend, aber sehr rewarding einfach.
Okay. Wie verbringt sie jetzt diese Pause so? Also wie schaut das jetzt aus? Ist das einfach so einkaufen und irgendwas anderes arbeiten oder Pause machen? Wie verbringt sie diese 3 Wochen zwischen den Tour-Lags?
Ja, einkaufen ist ein guter Punkt, weil wenn man gewohnt ist, dass man jeden Tag bekatert wird, dann ist so aus der Kühlschrank leer. Ist das unangenehm. Aber ansonsten gibt es ja viel, gerade um die Band herum, aufzuarbeiten, abzuarbeiten. Wir machen ja vieles noch immer selber. Zum Beispiel unseren Webshop. Ich habe gleich Sackerl an Bestellungen mit, die ich heute zur Post bringe. Und einiges an Bürokram einfach.
Ja, also die ganzen Rechnungen ausschicken für die Shows, die jetzt gespielt wurden an die Veranstalter, dass wir die Gagen einkassieren natürlich. Vorbereitungen fürs nächste Tourleg, wenn jetzt noch irgendwelche Zollpapiere oder dergleichen vorzubereiten sind für die Schweiz beispielsweise. Solche Sachen. Ja. Merch nachbestellen, Merch verschicken, wie die Bea sagt.
Proben.
Ja. Es wird nicht langweilig.
Okay, aber auch so viele Sachen, die so gar nicht Rock'n'Roll klingen eigentlich, so Zollzeug ausführen. Ja. Und was, ihr habt Packerl für die Post mit, die quasi Sachen, die Fans aus dem Webshop bestellt haben und ihr bringt sie einfach zur Post und gibt sie dort ab.
Genau, ja. Cool. Das hat man jetzt schon gemerkt, dass die Bestellungen auch mehr werden.
Schön.
Dadurch, dass wir viel unterwegs sind und auch offenbar irgendwie im Gespräch sind. Und genau, das schlägt sich in den Bestellungen gerade nieder, was toll ist natürlich. Freut uns.
Cool. Und du hast vorher schon gesagt, es gibt extrem viel Neues bei euch und es hat sich urviel getan. Erzähl's mal so ein bisschen, was in den letzten Monaten passiert ist und wie, ich glaube, ihr habt einen neuen Label-Deal bei Napalm Records.
Genau, ja.
Ihr seid eben auf Tour mit Thunder Mother, was auch arg ist eigentlich. Und ihr werdet ein Album rausbringen. Wie ist es zu all dem gekommen? Wie ist das passiert?
Ja, so wie sich letztes Jahr dann rausgestellt hat, eigentlich relativ Anfang des Jahres 2024, dass wir mit Thunder Mother auf Tour gehen werden. Was natürlich die Mega-News waren, haben wir ein bisschen Feuer unterm Arsch bekommen, dass wir einen neuen Tonträger auf diese Tour mitnehmen wollen. Und aus diesem Druck heraus ist dann dieses neue Album entstanden, das wir aufgenommen haben. Und das kommt jetzt am 28. März raus. Und auch im Zuge dessen Label Scouting und der Deal mit Napalm. Mhm. Und ja, das ist natürlich sehr viel in einer sehr kurzen Zeit.
Ja, aber das heißt, es war gar kein Album, also wahrscheinlich, ihr wolltet wahrscheinlich schon irgendwann mal wieder ein Album rausbringen, aber es wäre jetzt gar nicht so dringend gewesen oder gar nicht so konkret am Plan gestanden. Aber natürlich, wenn man so eine coole, große Tour spielt, will man auch was zum Herzeigen haben oder dass sich die Fans einstimmen können auf die Show oder ein Album dann mitnehmen können oder so und neue Musik halt auch performen live.
Ja, da steigt man dann ein bisschen aufs Gas.
Okay.
Ja.
Wir haben immer einen Fundus an Songideen. Mhm. Also es war schon viel da, aber es hätte wahrscheinlich länger gedauert.
Ja, cool. Dann ist das alles quasi in Schwung gekommen dadurch. Aber
richtig.
Da, also quasi Step 1 für diesen ganzen Schwung an Neuigkeiten und neuen Sachen war, dass ihr mit Thunder Mother auf Tour geht.
Genau.
Wie ist das passiert? Sind die auf euch zugekommen?
Wir haben sie mal supporten dürfen. 2023 war das.
Mhm.
In Nürnberg. Genau.
Quasi für eine Show.
Genau, da hat unsere Bookerin damals eben, beziehungsweise ja, mit deren Booker sich ausgetauscht und es ist dann nur zu dieser einen Show zwar gekommen, aber wir haben da geklickt und das hat sowohl musikalisch als auch persönlich super gepasst.
Mhm.
Und
wie war das dann? Also habt ihr euch da auch dann Backstage getroffen vor der Show oder nach der Show?
Ja. Ja, genau. Okay. Also nach der Show sind wir noch kurz zusammengesessen und haben uns unterhalten, haben einen Sekt getrunken, soweit ich mich erinnern kann.
Unter anderem.
War ganz lustig,
ja. Wie war das Kennenlernen mit Thunder Mother?
Ja, also das war schon, ich muss auch sagen, für mich persönlich und ich glaube, es ist auch für andere in der Band so, sind schon auch Vorbilder, definitiv. Die vorleben, wie man es machen kann und wie es funktionieren kann. Und das war dann schon ein bisschen so ein Starstruck-Moment Backstage,
ja.
Weil man die dann wirklich auch persönlich kennenlernen kann und nicht nur kennenlernen wie bei einem Meet and Greet, sondern halt auch die Bühne sich teilen darf am selben Abend.
Mhm.
Und das war schon wirklich ein sehr erinnerungswürdiges Erlebnis. Und jetzt halt mit der ganzen Tour hast du das halt wochenlang, bist im selben Nightliner mit diesen ultra coolen Frauen.
Mhm.
Und das ist wirklich ein bisschen so ein Traum, der wahr wird einfach. Ja.
Voll schön.
Unglaublich tolle Musikerinnen auch und sehr nahbar. Also ich kann mich erinnern, dass bei der ersten Show eben in Nürnberg die Schlagzeugerin unseren Soundcheck sich angehört hat und danach zu mir gekommen ist und einfach völlig unaufdringlich gefragt hat, ob sie sich mein Snare anschauen darf oder ob ich Lust hätte, dass wir uns gemeinsam den Sound von der Snare anschauen. Und sie hat die dann gestimmt für mich und diese Snare hat sich noch nie so gut angehört.
Ah,
ich spiele die schon wirklich jahrelang.
Also ist jetzt gleich so in die technische Tiefe quasi gegangen, was Schlagzeugen angeht.
Ja, genau.
Okay. Und die Snare dann, was sie hat da irgendwie geschraubt und gedreht und dann
genau, sie
hat die fett geklungen.
Ja, sie hat definitiv dann richtig fett geklungen. Also
geil.
Von ihr habe ich gelernt, dass man das Resonanzfell richtig hochstimmen kann und dass es dann erst so einen richtig guten Rebound ergibt vom Spielgefühl her, aber auch vom Sound. Also das ist nur ein Beispiel von den vielen Dingen, die ich schon lernen durfte von den Mädels. Also wirklich eine Bereicherung.
Okay, das heißt, es gab das eine Konzert, das habt ihr gemeinsam gespielt und sie auch kennengelernt quasi im Zuge dessen. Und wie ist dann zur ganzen Tour gekommen?
Also die Tour, das war schon klar, dass sie auf Tour gehen werden. Und der Booker von ihnen hat das dann versucht, auch als Frauentour quasi zusammenzustellen.
Mhm.
Es sind ja Cobra Spell auch dabei.
Mhm.
Und die Idee hat großen Anklang gefunden bei den Promotern und Venues. Und genau, und nachdem wir eben schon in Kontakt waren mit Thunder Mother, sind wir da angesprochen worden, ob das nicht was wäre. Und natürlich muss man aufspringen auf den Zug.
Ja. Ja, wie war das im Konkreten? Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr eine Mail bekommen oder einen Anruf?
Also der Booker von Thunder Mother ist ein Bekannter von mir. Und genau, wir sind immer wieder mal im Gespräch über Musikbusiness und so weiter. Und er hat dann einfach gefragt, ob wir da zur Verfügung stehen würden und wie das passen könnte.
Okay. Und ihr wart so sofort ja oder habt ihr so ein bisschen überlegt?
Sofort,
so,
ja, was willst du da überlegen? Ja, das, na, sicher
ja,
nicht.
So zu viel Pressure oder irgendwie Angst oder so.
Nix.
Okay, direkt so ja fix dabei.
Fix dabei. Ja.
Komplett wurscht, was die Rahmenbedingungen sind. Komplett wir machen wurscht, das. Ja. Und da habt ihr schon gewusst, wie groß die Tour sein wird? Und
ja, eigentlich schon.
Welche Shows da alle dabei sind?
Also wo noch nicht jetzt im Detail wirklich jedes Datum. Aber schon von den Ausmaßen her, dass wir mehrere Wochen unterwegs sein werden, dass eine Nightliner-Tour sein wird. Mhm. Das wusste man schon, genau.
Okay, arg. Und dann ist quasi, wie ist dann weitergegangen? Dann musstet ihr mal, also habt ihr, ihr müsst euch einen Monat Zeit nehmen oder so, um so einen Tour-Lag zu spielen. Aber wie macht ihr das mit euren anderen Verpflichtungen? Habt ihr noch Jobs nebenbei oder so, die ihr dann kündigen müsst oder Urlaub nehmen müsst oder?
Also ich persönlich bin selbstständig. Mhm. Das heißt, ich habe das Glück, dass ich mir das einteilen kann. Ja. Mhm. Wenn es jetzt hart auf hart käme, in dem Zeitraum könnte ich auch remote arbeiten.
Mhm. Auf Tour oder was noch nebenbei?
Ja, okay. Wenn es sein müsste, würde ich das hinbekommen. Genau, Bea.
Ja, ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Mhm. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich bis Dezember noch 40 Stunden gearbeitet habe und das die letzten Jahre. Und einfach gemerkt habe, dass das mittlerweile einfach zwei Jobs sind, die ich da mache. Und genau, jetzt bin ich seit Jänner quasi am Neuorientieren und habe momentan voll den Fokus auf der Musik.
Also okay.
Das ist zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Super. Und das heißt, der Weg Richtung Selbstständigkeit ist auch so ein bisschen ausgelöst davon, dass halt mit Wolverine mehr los ist und mit Musik mehr los ist und du halt einfach ein bisschen mehr Freiraum brauchst.
Genau, vor allem zeitliche Flexibilität,
ja,
aber eben auch den Headspace.
Okay. Also das heißt, dir geht's ziemlich, eben mit dieser Tour auch ziemlich all in, was Musik angeht und was Bandleben angeht.
Ja, doch. Bei 5 Wochen Urlaub im Jahr, das geht sich nicht aus.
Ja, voll. Da geht sich ein Tour-Lag vielleicht noch aus.
Ja.
Genau. Aber zwei dann nicht. Cool. Okay, also und dann habt ihr gesagt, ja, wir sind fix dabei, ist das Geilste überhaupt, machen wir sofort. Und dann kam so ein bisschen die Idee, bis dahin ein Album wäre cool. Oder zumindest, ich glaube, ihr bringt das Album nach der Tour raus, oder?
Eigentlich während der Tour noch.
Während der Tour noch?
Also zwar erst im zweiten Leg, aber am 28. März, wo eben das Release-Datum ist, spielen wir gerade in Wien im Zuge der Tour. Also die Hometown-Show ist dann quasi der Album-Release.
Album-Release-Party.
Genau. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich flashig dann.
Wo in Wien ist das genau?
In der Szene.
Szene Wien? Okay. Ja, muss man sich auf jeden Fall schon mal markieren und dort vorbeikommen. Es wird sicher ganz besonders, wenn das noch dazu Release-Tag ist. Dann.
Genau.
Okay. Aber es war eben dann die Idee auch da, wir machen auch ein Album, damit wir neue Songs schon haben für die Tour. Und das irgendwie so mitnehmen. Wie ist das dann entstanden? Also das Album, wie seid ihr da rangegangen dann?
Anders als bisher, würde ich sagen. Mhm. Weil wir uns bisher schon immer recht Zeit lassen haben und diesmal einfach uns selbst diesen Zeitplan auferlegt haben. Also das war unser Wunsch. Hat uns niemand dazu gezwungen, aber genau, und dadurch, dass man so sich selber so Deadlines setzt, hat man einen anderen Arbeitsprozess. Und wir haben viel an den Ideen, die schon da waren, viel parallel gearbeitet, also in unterschiedlichen Konstellationen. Man durchläuft da verschiedene Phasen, bis einmal das Songgerüst steht, bis die Lyrics stehen und dann natürlich, dass man es so gut spielt oder dass das Ganze so ausgereift ist, dass man sich dann wirklich damit ins Studio stellt oder setzt, in meinem Fall. Genau. Ja, war sehr intensiv.
Ja, normalerweise würde man es eher so machen, dass wir wirklich Song für Song vorgehen und sagen, okay, als nächstes nehmen wir uns den vor und dann wird halt eine Zeit lang an dem nur gearbeitet und so weiter. Also man lässt sich einfach mehr Zeit und geht vielleicht mit mehr Bedacht an die ganze Sache ran. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir dass das jetzt musikalisch ein Schnellschuss war oder so, weil es ist trotzdem mit Abstand unsere beste Veröffentlichung bis jetzt, das kann ich 100% so unterschreiben. Schön. Nicht nur was das Songwriting betrifft, sondern auch die Produktionsqualität. Wir haben auch für diese Produktion mehrere Produzenten involviert, was wir davor auch nicht gemacht haben bisher, sondern eigentlich immer nur mit einem Produzenten gearbeitet. Und das ist auch ein Unterschied in der Entstehungsweise von diesem Album.
Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehen da unterschiedliche Produzenten unterschiedlich ran?
Ja, also bis zu einem gewissen Teil hat es jetzt auch logistische Gründe gehabt, weil durch den Zeitdruck wäre es auch, also wir haben hauptsächlich die Instrumente in Graz aufgenommen, den Gesang aber in Wien bei zwei unterschiedlichen Produzenten, und das war einfach eine logistische Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, beim Gesang muss man auch die Flexibilität haben zu sagen, hey, heute ist ein guter Tag, heute geht viel, am nächsten Tag geht aber vielleicht nicht so viel und ich kann nicht jetzt jeden Tag irgendwie nach Graz pendeln für diese Vocals. Und ja, unterschiedliche Herangehensweisen gibt es natürlich immer, genauso wie es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Und das hat sich auch da abgezeichnet. Und dann hat der eine A gesagt und der andere B. Und dann war es natürlich immer ein bisschen ein Austarieren der verschiedenen Inputs. Mhm. Aber das letzte Wort hat sowieso immer die Band. Mhm. Und das ist auch gut so.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja euer Ding am Ende und ihr müsst da voll dahinter stehen können und das auf der Bühne dann auch performen und herzeigen und stolz drauf sein.
Richtig.
Okay. Aber es war es war ein bisschen mehr Zeitdruck als beim, ich habe jetzt ein Album vorher veröffentlicht, oder?
Ein vollständiges Album, also ein Longplayer, genau.
Und dann eine EP
und
noch.
Eine EP, richtig.
Okay. Und da habt ihr, natürlich fürs erste Album hat man meistens viel Zeit, also da kann man mal warten, bis genug Material da ist, und dann wird es meistens so eine Compilation aus den besten Songs, die man bis dahin geschrieben hat. War das bei euch auch so?
Na, eigentlich nicht.
Okay.
Also beim ersten Album, man sagt ja immer, man hat irgendwie fürs erste Album das ganze Leben lang Zeit.
Genau, das haben mir schon viele Artists gesagt hier.
Genau. Das war tatsächlich so, dass eben wie sich die Band formiert hat, sehr viel von diesem Material schon in der Lade war und dann eben auf Album gebracht wurde. Bei der EP, also bis die EP dann veröffentlicht wurde, gab es einen Besetzungswechsel in der Band. Und demnach auch neuen Input, was Songwriting betrifft. Also das erste Album geht eher in eine punkigere Richtung. Und bei der EP merkt man dann aber schon die Blues-Einflüsse zum Beispiel von unserer damaligen Gitarristin, die dann neu dazugekommen ist. Also es hat sich da schon einiges getan. Und ich würde auch sagen, stilistisch ist die EP sehr anders als das erste Album. Und ich glaube, dass sich das auch auf dieser neuen Platte Fastlane, die jetzt kommt, weiter intensiviert oder dass es weiter ein bisschen ausgehöhlt wird, was der eigentliche Sound dieser Band ist.
Aber an dem Punkt, wo ihr eben beschlossen habt, das Fastlane-Album zu machen, habt ihr ausschließlich vorhandene Songs draufgenommen oder dann noch extra geschrieben für Fastlane?
Sind schon noch neue dazugekommen, ne? Zum Beispiel Alright Tonight.
Ja, also einiges war in der Schublade, teilweise auch schon sehr lang. Und andere sind relativ kurzfristig entstanden davor und es wurde dann einfach beschlossen, hey, das hat Albumpotenzial und das nehmen wir jetzt gleich mit, wenn wir ins Studio gehen. Aber also jetzt wirklich extra, schreibt man wirklich extra für ein Album aus, es ist ein Konzeptalbum oder so. Aber man schreibt ja prinzipiell einfach immer, oder? Das ist ein andauernder Prozess. Und dann hat man die Entscheidung, okay, jetzt wird ins Studio gegangen und dann nimmt man sich halt das, was zu dem Zeitpunkt als am besten empfunden wird und verewigt es halt.
Okay.
Und vor allem, ich glaube, also wenn man gerade in so einem Schaffensprozess ist, in dieser Phase, wo man viel ausarbeitet und sich neue Dinge überlegt, dann sprühen die Funken und dann ist einfach am Meer da und kommt mehr zum Vorschein, wie jetzt in einer Phase, wo ich mich aufs Studio vorbereite und halt wirklich schaue, dass ich die Sachen gut einstudiere oder wenn ich mich auf Tour vorbereite.
Und es ist ja auch auf dem Album ist ein Cover drauf, Sherry Lady. Warum habt ihr diesen Song gecovert?
Ach ja, das ist jetzt eine Frage, die wir auch schon viel, viel gestellt bekommen.
Also, es ist nicht was auf der Hand liegt irgendwie.
Nein, so es liegt nicht auf der Hand, aber es ist auch eigentlich gut, dass es nicht auf der Hand liegt.
Weil, ja, also, sind oft die besten Covers.
Die Herangehensweise war so, dass wir erst einmal gesagt haben, okay, es wäre strategisch kein schlechter Move, ein Cover am Album zu haben. Das war mal Nummer eins.
Warum ist das strategisch kein schlechter Move?
Naja, wenn es gut ankommt, dieses Cover, und weißt du, die Leute, das, was sie kennen, feiern sie prinzipiell eigentlich immer. auch auf Konzerten merkst du das ja, sobald eine Band irgendein Cover spielt,
das
dann
stimmt, ja,
werden alle crazy, ja, im Publikum. Das war mal die erste Überlegung. Die zweite Überlegung war, okay, nehmen wir einen Song, der schon ein Rocksong ist und spielen ihn halt nach, unter Anführungszeichen, oder nehmen wir einen genrefremden Song und versuchen, den zu einem Rocksong zu machen. Mhm. Und wir haben uns dann dafür entschieden, weil wir davon überzeugt waren, dass das ein bisschen mehr frischen Wind reinbringt und dass es auch die interessantere Challenge ist eigentlich.
Mhm.
Ja, und dann sind wir gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wohin wir.
Ich glaube, wir sind in die Schweiz gefahren. Es war jedenfalls unglaublich weit und viele, viele Stunden, die wir in unserem Van verbracht haben. Mhm. Und jeder hat so eine Liste mitgehabt an Songs und die haben wir dann einfach durchgehört. Und da war der größte Schrott dabei, aber auch einige lustige Sachen. Aber ich, keine Ahnung, es war von Britney Spears bis
alles.
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 Aber ihr seid, also warum seid ihr in die Schweiz gefahren? War das auch Tour?
Ja,
also
ja, auch, genau.
Aber letztes Jahr noch?
Letztes Jahr.
Mhm. Letztes Jahr noch, okay.
Im April oder so war das, glaube ich. Und genau, dann haben wir uns das wirklich alles durchgehört, weil du hörst ja sowieso Musik bei der Fahrt zum Gig. Und vor allem, wenn du halt dann 6, 7, 8 Stunden im Auto sitzt, haben wir gesagt, okay, dann hören wir uns die Vorschläge durch, nutzen wir die Zeit.
Also es waren schon dezidiert Vorschläge für Songs, die man covern könnte.
Ja. Genau, und dann gab es halt eine Schriftführerin, ne, und dann haben wir abgestimmt nach jedem Song, ja oder nein. Ja, so kommt in Frage, kommt nicht in Frage.
Mhm. Und haben wir jetzt sogar ein Punktesystem gehabt?
Punktesystem?
So, ich glaube 3, also so ist mir egal.
Man kann es werten quasi, wie wichtig ist.
Genau, ja. Okay. Und wir es immer sehr korrekt machen und basisdemokratisch entscheiden.
Ja.
hat es dann eben diese Auswertung gegeben.
Mhm.
Und tatsächlich war Sherry Lady der Song mit der meisten Zustimmung beziehungsweise dem wenigsten Widerstand.
Ja, also der Song, weißt du, du hast auf Play drückt und alle so,
ist
voll mitgefiebert. Yes. Aber man muss doch ehrlich sagen, ich meine, das ist ein verdammt guter Song.
Es ist ein extrem
so
guter Song.
Gut geschrieben.
Ich durfte ins Album schon ein bisschen reinhören, ich habe es mir schon mal durchgehört und es bleibt halt echt hängen. Bis zu einem Grad, wo es wirklich schon fast nervig wird nach einem Tag.
Ja.
Aber,
das sind die besten Songs, die das schaffen.
Voll.
Und das muss man schon auch wertschätzen. Man kann von Dieter Bohlen halten, was man will. Also ist jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir, er verkörpert jetzt auch nicht das, was wir toll finden.
Mhm.
Aber umso mehr ein Grund zu sagen, hey, nehmen wir uns den Song her und machen es auf Leiwand.
Sehr cool. Was war noch so... Was hat noch hohe Wertungen bekommen?
Von den Songs?
Ja, gab es noch andere, die fast passiert wären?
Da erwischt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen. Das ist doch schon wieder fast ein Jahr her.
Mhm.
Boah, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass Madonna, Like a Prayer dabei war.
Ja, das war ziemlich hoch oben.
Oder wie hat der eine geheißen, wo die Sandy und ich so irgendwas, wie hat die geheißen? Jetzt erwischt uns. Na, Kim Gordon oder so? Nein, das fällt mir jetzt nicht ein. Das ist jetzt bis das.
Naja, wir fahren es dann vielleicht am nächsten Album oder
wahrscheinlich.
Wenn dann der nächstbeste dabei ist. Das stelle ich mir lustig vor, ja.
Also wirklich, es waren überwiegend 80s-Songs, muss man schon auch dazu sagen. Ja? Also 80s ist schon ein wichtiges Thema für uns.
Cool, also nicht nur 80s Rock, sondern eben auch alles, was so in der Dekade stattgefunden hat.
Ja, schon.
Funny. Also das war vielleicht so, kann man vielleicht sagen, am Album so ein Song, den ihr euch vorgenommen habt quasi, der nicht einfach passiert ist, sondern wo ihr gesagt habt, es wäre cool, da ein Cover zu machen.
Genau.
Auf dem Album irgendwo.
Voll.
Und ihr habt auf dem Cover ist auch das Feature von der Philippa Nessel, oder?
Genau.
Die spielt ein Gitarrensolo drauf.
Genau, das ist die Gitarristin von Thunder.
Ja. Wie hat das dann funktioniert? Spielt ihr das zu Hause ein und schickt euch das? Oder? Okay.
Ja, das ist remote passiert.
Ja.
Weil Schweden und so.
Ja, voll. Ich dachte mir, vielleicht hat sie es auf Tour schnell, aber das wäre jetzt schon zu spät gewesen wahrscheinlich.
Genau, das musste schon fertig sein. Wann waren wir fertig? Im Oktober, Ende Oktober.
Mhm.
Genau, weil das braucht eine gewisse Vorlaufzeit, bis dann die... das alles fertig gemischt, gemastert und so weiter ist und man dann in diese Produktionsschleife geht mit Astrovinyl und so weiter.
Ja, aber das ist eh eine coole Sache, finde ich. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum, also so in anderen Genres ist es ja voll lang schon üblich, dass man Features hat und so und da ist das halt dauernd oder dass du Collabs hast oder so. Im Rock war das eher nicht so oft. Ich habe das Gefühl, seit das halt möglich ist, so voll remote aufzunehmen und zu kommunizieren und so, ist das voll üblich und auch im Rockbereich voll angekommen.
Mhm.
Und ich finde es schön, weil man so Collabs kriegt und Mischungen, die man, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte oder die halt noch mehr rausholen aus dem, was die einzelnen Parts für sich sind.
Voll. Also es bringt auf jeden Fall einen frischen Wind rein und es ist auch einfach schön, dass dieser Austausch auf kreativer Ebene mal stattfindet, dass es nicht immer nur bandintern bleibt, sondern dass man dann auch einmal jemanden von außen hat und das ein bisschen, ja. Weil es stärkt ja auch die Verbindung künstlerisch zueinander, wenn du an so einem Projekt, an einem Song arbeitest und das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, glaube ich.
Mhm.
Ja.
Okay, wir waren bei den Songs fürs Album. Die habt ihr quasi dann aufgenommen im Laufe des letzten Jahres, inklusive dem Cover halt auch. Und wann habt ihr so begonnen, euch auf die Tour vorzubereiten? Habt ihr so eine längere Zeit gehabt, wo ihr wirklich intensiv geprobt habt? Oder wie hat das ausgeschaut?
Schon, ja. Also eigentlich, sobald das Album im Kasten war, haben wir uns begonnen, Gedanken zu machen über die Setlist.
Mhm.
Welche Songs wollen wir spielen, in welcher Abfolge. Und ja, dann im Proberaum auch wieder in unterschiedlichen Konstellationen einfach das Material perfektionieren. Weil es ist dann doch wieder was anderes, es im Studio einzuspielen, wo man mehrere Takes hat und dann wirklich gezielt an bestimmten Parts vielleicht noch arbeitet. Und das dann umzusetzen in einem Live-Set ist wieder eine andere Nummer. Und ja, im Herbst und im Winter haben wir eigentlich genutzt, um uns auf die Tour vorzubereiten.
Mhm. Was heißt in unterschiedlichen Konstellationen? Seid ihr nicht immer alle beim Proben?
Nicht immer. Also es ist dann eher Zeitgründen geschuldet oder es kommt halt was dazwischen oder es wird einfach einmal wer krank, was ja vor allem im Winter immer wieder Thema ist. Aber es ist sehr viel wert, wenn sich die Leute in unterschiedlichen Konstellationen auch treffen, weil dann sitze ich halt mit der Bea oder stehe mit der Bea im Proberaum und dann hört man ja auch ganz anders, wenn jetzt die anderen alle wegfallen. Hört man ganz anders auf das Schlagzeug, beziehungsweise halt auch auf den Bass in dem Fall. Und dann fallen einem gewisse Dinge auf, weil du halt mit weniger Reizen auf einmal klarkommen musst. Kommst du dann auf Sachen drauf, so, ah, warte mal. Aha, du spielst da das. Das habe ich bis jetzt nicht gehört. Das ist aber nicht unwichtig. Und jetzt kann ich mich noch besser drauf einstellen, beziehungsweise kommen vielleicht Situationen, wo man sagt, hey, da sind wir noch nicht ganz benannt, da müssen wir noch dran arbeiten. Und das ist ja dann für die Leute, die das in dem Moment gar nicht betreffen würde, wie zum Beispiel den Gesang oder vielleicht auch eine Leadgitarre, ist es ja wurscht, ob wir dann beide auf Achteln gehen oder ich dann auf Viertel gehe oder was auch immer, sondern das betrifft in dem Moment eigentlich nur uns, natürlich dann den Sound im Ganzen, aber das ist was wir ausarbeiten müssen und wo die anderen dann blöd daneben stehen würden eigentlich, wenn sie... Ja, bis wir uns das ausgefuchst haben, was wir da genau machen wollen. Ne?
Okay, spannend. Also ihr könnt euch dann mehr, ihr könnt mehr ins Detail gehen, was auch die Rhythmen betrifft den Songs.
Ja. Da geht es gar nicht darum, jetzt was Neues auszuarbeiten, weil die Songs stehen ja und sollen auch so klingen, wie es am Album klingen. Aber es geht eher darum, den Groove zu perfektionieren. Also gerade was jetzt die Rhythmusfraktion angeht. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich nach Klick übe zu Hause für mich. Oder ob ich dann mit der Robin gemeinsam, trotzdem noch mit Klick, aber mit ihr gemeinsam diese Feinheiten ausarbeite. Ist man irgendwo ein bisschen late forward, weil man mehr Drive haben möchte in dem Part? Oder ist man late back, weil es gerade ein Chorus ist, wo man sich so ein bisschen reinlegt? Das sind Nuancen. Man ist trotzdem am Klick und in Time. Und es geht einfach nur um diese Nuance. Und wenn man das schafft, das gemeinsam zu machen, dann erzeugt man eigentlich den Druck, den man haben möchte live.
Spannend, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht irgendwie. Okay, und auf was schaut ihr da noch so? Also, dass ja auch das Bass und Drums auf den gleichen Schlägen passieren oder?
Nicht zwangsläufig, also das Wichtigste ist einmal der Groove. Ja? Also es muss grooven, das bedeutet nicht, dass alle Akzente haargenau gleich gespielt werden müssen. Oft auch vielleicht einfach nicht. Also wir haben zum Beispiel bei Sherry Lady bewusst den Bass auf dem Offbeat gesetzt, im Interlude nach dem ersten Chorus.
Was also es geht dann putam, putam,
genau.
Putam,
putam. Und das ist halt eigentlich ein Wechselakzent, der da zwischen uns passiert. Also solche Sachen. Und das führt aber genauso zu Groove. Ja. Mhm. Also es ist sehr songspezifisch, sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Mhm. Also das ist das Hauptding. Es muss sich gut ergänzen.
Ja, nicht gegeneinander und wahrscheinlich auch nicht gemeinsam gegen das, was der Song braucht.
Ja, absolut.
Also, dass man nicht dann immer schnell ist, wenn der Song laid back ist, wie ihr sagt, oder umgekehrt.
Genau.
Okay, cool. Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das urviel Sinn macht und dass ihr da eben, dass da vielleicht die anderen dann gar nicht so viel damit anzufangen wissen oder einfach dann eben rumstehen und sich denken, okay, lass mal die mal machen. Und dann passiert das, also passt das auch, wenn ihr zu zweit einfach mal probt und das
genau.
ausarbeitet.
Aber das ist auch nicht die einzige Konstellation. Ja. Also dann setze ich mich halt auch mit der Sandy, mit unserer Rhythmusgitarristin zusammen und dann schauen wir, hey, haben wir eh da, wo es wichtig ist, die gleichen Strummings? Haben wir dieselben Anschläge? Oder spielst du gerade was komplett anderes als ich? Weil sowas ist akustisch halt auch oft schwer im Proberaum nachzuvollziehen, weil alles auch sehr verschwimmt. Und oft durch die Verzerrung halt hörst du dann nicht mehr so klar raus, wer schlägt jetzt gerade wirklich wie oft an und wo sind die Betonungen. Und solche Sachen muss man sich in einer ruhigen Minute gemeinsam auschecken. Und das haben wir, da mussten wir wirklich viel Zeit auch dafür verwenden, damit das im Studio nicht zu Problemen führt. Weil das sind dann halt oft diese Feinheiten, wo du denkst, ja, der Song ist eh cool und so und das klingt auch ganz gut, aber irgendwie ist es noch nicht ganz da, wo es hingehört. Und dann gibt es bei den Stimmen logischerweise auch. Ja? Also wenn dann Harmonien ausgecheckt werden, zweite, dritte Stimmen, parallel zur Lead-Vocal, da sind auch Sessions notwendig, wo man sich das anhört und A Cappella auch wirklich anschaut, was funktioniert, was klingt gut, was nicht. Und das ist dann zum Beispiel ein Thema, wo die Bea daneben sitzt und halt da nichts zu tun hat.
Ja.
Weil ja, also es macht schon Sinn, dass man sich da ein bisschen aufsplittet.
Das ist spannend. Ihr habt es ja gemeint, quasi, also erstes Album war so sehr eher punkig noch und jetzt kommt so ein bisschen Blues-Einfluss und so auch. Aber ihr habt zumindest so was das Visuelle betrifft und eure Artworks und das Sound auch, ihr habt auf jeden Fall eine punkige Attitude immer noch. Und ich finde, da überrascht es ein bisschen zu hören, wie viel Detailverliebtheit und wie viel Arbeit ihr in die einzelnen Dinge reinsteckt. Man hat so das Gefühl, so Punkbands treffen sich einfach im Proberaum und machen Lärm gemeinsam und that's it. Aber ich merke gerade, ihr feilt da viel aus und seid auch da ein bisschen perfektionistisch dran und schaut, dass das wirklich auf jeder Ebene passt, oder?
Ja, wobei, das ist auch eine Reise. Also das war ja nicht immer so. Und ich glaube, gerade mit dem neuen Album haben wir dieses Level erreicht oder diese Reife als Musikerinnen und sind ja tiefer damit zu beschäftigen. Also mir geht es zumindest so. Ich habe da schon jetzt auch viel gelernt in der Vorbereitung auf das Album und auf die Tour. Ja, und wir möchten einfach das Beste rausholen.
Ja, also ich meine, wenn du jetzt diese Scheiß-drauf-Attitude irgendwie ansprichst von Punkbands, das ist eigentlich auch ein ziemliches Kunststück, dass man so an die Sache rangeht und dann immer noch ein gutes Produkt hat. Also das kommt auch nicht von ungefähr, wenn das eine Punkband schafft, meiner Meinung nach.
Dann sind die schon gute MusikerInnen grundsätzlich.
Ja, doch, kann man schon so sagen, weil es gibt, also sich nur hinzustellen und zu sagen, ja, scheiß auf alles und wir machen, ist in meinen Augen noch nicht cool.
Ja.
Also es muss das Produkt dann oder das Ergebnis oder wie sich's anhört, muss dann schon auch was haben, was dich catcht. Und es muss schon auch was haben, wo du dir denkst, hey, das ist jetzt cool, das habe ich vielleicht so noch nicht gesehen oder nicht gehört oder weiß nicht, die picken aufeinander urgut oder also es muss irgendwas dabei sein, wo du dir denkst, hey, das ist bewundernswert. Und nur ja zu sagen, scheiß drauf, ist in meinen Augen noch nicht bewundernswert.
Ja, voll. Es ist halt auch vielleicht, hat es auch damit zu tun, dass man ja als normaler Fan ja gar nicht mitkriegt, wie viel im Hintergrund passiert und was ihr im Proberaum die ganze Zeit macht und was ihr im Studio ausfeilt. Man sieht halt dann nur eure coole Live-Show und da schaut es dann vielleicht auch so ein bisschen nach Scheiß-drauf-Attitude aus und es ist so cool und so. Aber eigentlich ist so urviel harte Arbeit dahinter. Und zum einen halt das Proben und Einstudieren, zum anderen Merch zur Post bringen und den Zoll sich rumschlagen und so.
Wobei, also im Kern, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen verkopft angehört, im Kern geht es schon darum, dass man sich trifft und gemeinsam Musik macht und dass das Spaß macht. Und ich bin unglaublich gern im Proberaum und verbringe dort meine Zeit. Und es kann mir nicht langweilig werden mit den Songs, die zu spielen einfach. Mhm. Und es ist ja in der Praxis dann nicht so, dass man Takt für Takt dort sitzt und sich da irgendwie die ganze Zeit Gedanken macht, sondern es ist viel auch das Gespüren einfach. Und wenn ich merke, ein Part ist noch nicht, grooved noch nicht so, wie, dann spielt man halt 10-mal hintereinander und plötzlich ist er da und dann grooved. Und das ist dieser Spaß und diese Freude. Also viel ist Gespüren und Spaß haben dabei.
Also vieles feilt man auch im Machen dann einfach auf, richtig, wenn man es oft probt und dann ins Gefühl reinbekommt.
Richtig.
Das ist schön. Okay. Also beim Proben waren wir Songs aufnehmen und was halt noch neu war, war dieser Napalm-Deal. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, wir haben das Album quasi selbst in Eigenregie produziert. Also
natürlich
produzieren lassen, ja, aber quasi noch ohne Label. Und haben uns dann einfach auf die Suche gemacht und herumgefragt in der Branche. Und ja, so ist dann Napalm auf uns aufmerksam worden. Und ja, die waren interessiert an dem Material. Wir haben so eine Landingpage eingerichtet, wo man die Songs streamen konnte. Und genau, dann sind wir ins Gespräch gekommen Ende des Jahres. Und das ist natürlich eine Riesenchance, allein von der Reichweite natürlich, es ist halt schon ein Name und andererseits auch von den Teams und von der professionellen Arbeitsweise. Also das ist, ich fühle mich gerade, als hätten wir jetzt ein Extended Team, das uns zur Verfügung steht für all die Dinge, die wir normal bisher immer komplett allein gemacht haben. Und da hat man jetzt einfach fähige Menschen, die einen beraten und unterstützen. Also das ist schon Next Level.
Oder Interviewtermine.
Sonst wärt ihr jetzt nicht hier vielleicht. Stimmt. Aber was ist so, also bei was genau unterstützen die euch sonst noch? Also was gehört da so dazu?
Ja, du, das fängt an bei finanziellen Vorschüssen. Etwa für Merchproduktion, für Vinylpressung, für Toursupport oder Musikvideodreh. Und das geht weiter bei Vorbereitung von Social Media Assets. Also wenn jetzt ein neuer Song rauskommt mit einem Video, dann werden uns vorgefertigte Content-Sachen zum Beispiel geschickt, Grafiken geschickt, Inhalte vorbereitet. Das haben wir alles immer selber gemacht bis jetzt. Machen wir natürlich auch weiterhin selber. Aber es wird jetzt bis zu einem gewissen Grad einfach auch von außen gemacht. Was dann den Workload intern ein bisschen reduziert und auch eine ganz neue Reichweite ermöglicht. Und ja, dann, also Social Media Department, dann haben sie
PR Department,
also eben für die ganzen Medientermine, für die mediale Aufmerksamkeit auch oder auch einfach Marketingabteilung, die uns berät, hey, wie schaut die Platte dann aus, wofür entscheiden wir uns, was kommt grafisch jetzt am besten, was eignet sich am besten für ein T-Shirt. Also das sind natürlich alles Vorschläge, die kommen. Die Band hat auch hier das letzte Wort, weil es uns immer sehr wichtig war, auch ästhetisch, wie wir unsere Produkte aufbereiten und unseren Social-Media-Auftritt auch aufbereiten. Also das ist alles schon sehr durchdacht. Und das muss auch weiterhin passen und das muss auch für alle in der Band stimmig sein. Aber natürlich, also es kommt einfach eine gewisse Expertise jetzt von außen, die man auch gerne annimmt in vielen Fällen. Ja.
Und ein Netzwerk. Also wenn es jetzt darum geht, schnell noch ein Video zu drehen für eine Single, die Leute kennen Leute. Und das ist schon angenehm. Also wir haben plötzlich ein riesiges Netzwerk einfach. Das ist hilfreich.
Also ihr könnt zum einen quasi eure Bekanntheit und euren Wirkungsbereich ausdehnen und gleichzeitig euch selber mehr aufs Musikmachen wahrscheinlich konzentrieren auch.
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Aber es ist, man braucht jetzt natürlich nicht glauben, dass unter Anführungszeichen nur, weil man bei einem größeren Label auf einmal ist, dass man nichts mehr machen braucht. Es stimmt nicht. Weil,
Im Gegenteil,
weil du hast jetzt eine noch größere Reichweite. Das, was du tust, hat einen größeren Impact, weil du mehr Leute damit erreichst und dementsprechend muss die Qualität auch zunehmen. Und das bedeutet wiederum Arbeit. Also das ist jetzt kein, weiß nicht, setz dich ins Taxi und steigst aus, wenn du da bist. Ja.
Ja, ja, okay. Also es erzeugt dann eigentlich noch dazu Druck, halt noch mehr gutes Zeug zu machen.
Ja. Es ist eine Chance, oder? Also es ist eine Chance, 3 Singles auszukoppeln und zu bewerben, bevor man das Album rausbringt. Muss man nicht, aber wenn man die Chance hat und wir sind da doch eher so, dass wir Möglichkeiten sehen und irgendwo geht eine Tür auf und wir springen durch und schauen dann, was auf der anderen Seite los ist. Ja. Also es ist schon, man braucht schon auch die Einstellung, glaube ich, dass man sich traut, diese Schritte zu gehen.
Also es haben sich für euch einige Türen geöffnet, aber damit auch ein bisschen so der, wahrscheinlich auch Druck, aber ein bisschen so auch der Antrieb, das alles auf ein nächstes Level zu bringen.
Ja, oder der Anspruch vielleicht auch einfach. Ja,
dass wenn wir schon gesehen werden, dann möchten wir uns von unserer besten Seite zeigen.
Genau, musst dich halt zeigen, anhalten, du musst dich weiterentwickeln, du musst besser werden, nicht nur am Instrument oder am Gesang oder in der Performance, sondern du musst halt einfach auf allen Ebenen so professionell wie möglich sein. Und das ist Arbeit.
Macht das Druck? Habt ihr da oft so Stress und Pressure auch, was das angeht? Oder seid ihr da gelassen?
Also ich glaube, wir sind eigentlich von Haus aus, von Anfang an, immer relativ professionell unterwegs gewesen. Also trotz dieses Do-it-yourself-Charakters, den wir in der Band haben und mit dem wir auch bisher alles bewältigt haben, war es schon von Anfang an immer, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber schon immer einen Schritt voraus, weil wir haben auch sehr oft diese Rückmeldung bekommen von VeranstalterInnen oder TechnikerInnen oder wem auch immer, so, boah, na sowas habt ihr, das habt ihr schon vorbereitet, boah cool, das bin ich so nicht gewohnt eigentlich von Bands. Also wir sind da schon immer sehr erpicht darauf gewesen, dass das alles Hand und Fuß hat und das ist natürlich, das sind auch extra Stunden, die man verbringt und die man investiert, aber das zahlt sich aus und das kommt ja beim Gegenüber auch an. So hey, die Band nimmt das ernst, sie finden das wichtig und sie sind professionell und jetzt erreicht es halt das nächste Level. Und es macht sich aber bezahlt, dass diese Arbeitsethik, die eigentlich von Anfang an da war, dass die einfach immer da war, macht sich bezahlt. So.
Dass die Leute um euch herum auch merken, ihr seid professionell und mit euch kann man gut arbeiten.
Genau.
Und das funktioniert, wenn man mit euch was tut.
Voll.
Aber so, also wenn jetzt so, ihr habt das Album aufgenommen, ihr habt jetzt den Label-Deal und jetzt kommt so langsam auf diese Tour mit Thundermother gemeinsam zu, kommt da auch nicht irgendwann dann so, oh mein Gott, was passiert hier, was machen wir, wie wird das werden? Ich denke mir, ich wäre todesnervös, wenn ich mit Thundermother auf große Tour gehe, dann noch nach Frankreich und UK und was weiß ich.
Ja, also für mich war das schon die letzten Monate so. Natürlich, also eine Mischung aus was passiert da überhaupt und Excitement und Vorfreude, aber natürlich auch Nervosität. Also ich persönlich bin selten zufrieden mit dem, wo ich gerade bin. Also ich sehe das immer als Weg und als nächsten Schritt. Und was ich mir vorgenommen habe, was ich zu wie viel BPM Double Bass ich nicht spielen werde bis zur Tour, nur damit ich dann 20 BPM langsamer ganz safe den Song spielen kann, ist natürlich nie passiert. aber ich spiele den Song safe.
Ja, das ist gut, man kann sich auch hohe Ziele setzen und dann oft reichen 80% auch.
Genau, so ist es im Endeffekt dann eh. Aber ja, ich finde das sehr... Mir persönlich, weil du auch vorher Druck oder Stress angesprochen hast, also es gibt diesen positiven Druck, den man spürt, wenn man auf was hinarbeitet und bei mir ist es überwiegt schon das. Und ich glaube, der negative Stress entsteht, wenn man seine Prioritäten ich will nicht sagen falsch hat, aber anders hat. Ja? Wenn das, was einem gerade Druck erzeugt, nicht sehr hoch oben ist in der Prioritätenliste und eigentlich wie andere Dinge in meinem Leben, die mir wichtiger sind, dann bin ich gestresst. Und deshalb war bei mir im letzten Jahr der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt die Musik an erste Stelle setzen. Das ist mir das Wichtigste. Und ab dem Zeitpunkt gibt es für mich da keinen negativen Stress mehr in dem Thema.
Warte, ich will nur verstehen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist was, was ich mir auch merken muss. Wenn etwas Druck macht und etwas sich als wichtig aufdrängt, was für dich persönlich nicht wichtig ist, sei es zum Beispiel der Dayjob, den du nicht gern machst oder so, wenn der Druck macht und eigentlich wichtig ist und du willst aber gerade was anderes machen und das erzeugt negativen Stress.
So ist es bei mir, ja. Also das.
Wenn das, was du tun musst, nicht das ist, was du tun willst.
Genau, und es kann ja mit einer Band so sein, oder? Also wenn ich die Band nicht an erste Stelle stelle oder die Musik und eigentlich möchte ich aber im Job jetzt gerade Karriere machen, dann spießt sich's genauso und dann kann sein, dass mich die Band extrem stresst und das sieht man ja oft, also ich habe das öfter schon erlebt im Freundeskreis, dass Leute dann einfach aufhören, weil sie sagen, irgendwie ist mir das die Zeit, die ich da reinstecke, irgendwann nicht mehr wert oder macht mir jemand Stress. Das sind halt die Prioritäten, die man sich setzt.
Ja. Wie ist die Priorität für euch bei Wolverine und beim Musikmachen? Ist Plan A Profimusikerin sein und komplett nur Musik machen?
Ja, also ich kann für mich sagen, ja.
Ja.
Es hat lang genug gedauert, bis ich dazu stehe.
Aber es ist schon ein Commitment auch irgendwie und erfordert auch Mut, glaube ich, dass so sich als Ziel zu setzen.
Definitiv, ja. Das ist eine ganz andere Sicht aufs eigene Leben plötzlich. Also bei mir war der Turn halt relativ frisch. Und davor war es so, ja, Hobby, sehr intensives
Hobby.
Schauen wir mal. Und jetzt ist aber so, eigentlich, das ist Plan A. Ich bin ein Mensch, ich habe immer mindestens 3 Pläne. Also es gibt dann auch B und C. Aber das wäre natürlich der Traum, wenn das aufgeht, ja.
Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Die Bea und ich sind da, glaube ich, sehr ähnlich. War auch immer 2, 3 Pläne gleichzeitig und parallel. Aber ja, Wolverine ist definitiv Plan A. Weil sonst würden wir die ganze Zeit und den Schweiß und das Blut, was da reinfließt, nicht reinfließen lassen. Ja, die Tränen natürlich auch, sicher. Also es verlangt einem verdammt viel ab. Also wenn man damit noch keine Berührung gehabt hat, dann glaubt man vielleicht so, ja super, die fahren da durch Europa und haben eine gute Zeit und ab und zu müssen sie halt ein paar Platten verschicken. Sehr alles lustig, ja. Aber dass wir eigentlich eine Firma sind und genauso eine Firma leiten müssen, wie jeder andere, der eine Firma hat, geht da vielleicht ein bisschen unter. Und das ist aber sehr viel Arbeit. Also ich sitze auch stundenlang im Monat zu Hause und mache Buchhaltung. Ja, das ist ja nicht so.
Ja, ich glaube, dass das viele nicht wissen, dass das bei vielen Fans nicht bewusst ist von Rockbands, was da alles dahinter steckt. Aber schön, dass das für euch Plan A ist. Ich wünsche euch, dass das passiert für euch. Und es schaut ja im Moment auch, die Richtung passt.
Die Richtung passt so und ich glaube, das gibt einem auch ein bisschen das Selbstbewusstsein, das gerade auf 88 setzt, da so zu sagen, dass das Plan A ist, weil wir halt jetzt wirklich gerade Erfahrungen machen und Türen aufgehen für uns, die wir vor 3 Jahren vielleicht noch nicht gesehen haben. Und das pusht einen natürlich sehr und das gibt einem das Selbstvertrauen und diese Vision oder den Glauben daran, dass es auch wirklich möglich ist. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist. Gib uns ein bisschen Zeit noch.
Aber ja.
Es wird passieren.
Ich werde das beobachten und freue mich sehr für alles, was sich für euch da auftut. Kommen wir mal zur Tour. Wir haben jetzt über das Label geredet, über Songs aufnehmen, über den Pressure vor der Tour. Wie war das? Ist es eine Nightliner-Tour, sagt sie? Nightliner ist ein fancy Bus eigentlich, oder?
Naja, fancy.
Oder ist er nicht fancy?
Ein Bus? Ja.
Okay. Also ihr seid mit Thunder Mother gemeinsam in einem Bus. Die beiden ganz, die dritte Band auch noch, die da mit auf Tour ist?
Also es war zwar im Gespräch anfangs, aber die wollten dann selber fahren, weil sie jetzt in den 3 Wochen, wo wir Pause machen, Spanien weiter
betouren.
Und die mussten dann quasi einfach ein Tag sein und in ihrem eigenen Fahrzeug fahren. Und deswegen haben Thunder Mother dann einen Bus gebucht, der genug Platz für sie, die Crew und uns hat.
Crew sind quasi alle, die Technik machen, vielleicht Merchstand aufbauen und
also
so.
Also sie haben zwei Techniker dabei, eine Tourmanagerin, einen Merch-Guy und den Papa vom Baby von der Philippa auch, also das, der aufpasst auf ihr Kind halt. Mhm. Und wer ist noch dabei? Habe ich ihn vergessen? Nein, gell? Sind ja alle. Ja, eigentlich vier Leute. Vier Leute Crew.
Mhm. Ja, so kann die haben sagen. Ein ganz kleines Kind.
Ja. Mhm.
Und das ist mit auf Tour.
Das ist mit auf Tour.
Geil.
Ja,
und mit dem Bus auch.
Ja.
Wie alt ist das Kind?
Nicht einmal eins, oder?
Na, halbes Jahr oder so.
Wie ist das mit Schlafen und so im Tourbus? Hat das funktioniert?
Ja, ich liege ganz hinten, deswegen ich das Baby dann nicht, weil die sind, in einem eigenen Raum quasi hinter, also Raum, keine Ahnung, ob man das Raum nennen kann, aber in einem eigenen Bereich im Bus und ich bin da ganz hinten über dem Air-Conditioning-Dings da, das ist unter mir eingebaut und ich höre nur die ganze Zeit.
Also. Jetzt die Frage, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist.
Du, am Anfang habe ich geglaubt, ich sterbe, weil ich bin extrem lärmempfindlich. Also sobald irgendwer zu laut atmet beim Schlafen, zucke ich raus. Ja. Aber ich habe mich dann so gewöhnt, dass ich sogar meine Ohrenstöpsel rausgegeben habe.
Damit du mehr hörst von dem Brummen.
Damit ich mehr höre vom Brummen. Ja.
Geil. Okay, also ihr seid alle gemeinsam in einem Bus. Wie schaut das aus am ersten Tag? Also die Tour geht los, Tag 1. Wo war der erste Termin?
Hamburg. Also der erste Schritt ist mal, wie kommen wir von Wien mit unserem ganzen Zeug nach Hamburg?
Weil in Hamburg steht dieser Nightliner
und
wartet auf euch quasi, damit er mit euch auf Tour.
Richtig, die sind aus Schweden zum ersten Stopp schon mit dem Nightliner gefahren und wir sind dann dort zugestiegen sozusagen.
Mhm.
Und jetzt sind wir mit, wir haben einen alten Van, einen Sprinter. Wir haben den vollgepackt mit unserem Zeug und haben einen Driver gefunden, der uns nach Hamburg bringt und den Van dann wieder zurück nach Wien bringt am nächsten Tag. Also es ist logistisch so und das Ganze viermal. Ne?
Ja.
Weil dann wird man abgeholt beim letzten Stopp und dann zweite Leg wieder gleich zum ersten
und
Stopp.
Und Hamburg ist nicht so nah.
Nicht ums Eck, nah.
Ja. Wie lange ist das? 10 Stunden?
Ja, wir waren locker 12, 13 unterwegs.
Ja, mit
muss man auch sagen, in der Panne. Sonst den Scheibenwischer habe ich gefetzt.
Oh Gott.
Beim Fahren, ja. Ja, solche Sachen passieren, aber das gehört dazu.
Scheibenwischer weg, 12 Stunden fahren und dann hat die Tour noch nicht mal begonnen.
Genau,
ja. Dann haben wir auch wollten den irgendwie so festpicken, dann haben wir die Motorhauben aufgemacht, dann ist eine tote Ratte drin gelegen. Also lauter solche Sachen, gell?
Fein, gutes Omen.
Es ist gut, wenn auf der Hinfahrt zur ersten Show schon alles passiert, alles schief geht.
Dann hat man es hinter
weil
sich.
Weil dann der Rest klappen wird und so war es auch. Also eigentlich hat es dann keine Pannen mehr gegeben.
Gott sei Dank.
Also ihr seid mit eurem Sprinter in Hamburg ankommen. Dort habt ihr dann euer Zeug rüber in den Nightliner gepackt.
Genau.
Und den dann mal bezogen.
Ja.
Wie ist das? Da gibt's hat jeder ein eigenes Zimmer?
Nein,
oder
also du
sind
hast
da Stockbetten drin? Wie schaut das aus?
Genau, also du kommst rein in den Bus und dann bist du unten einmal in dem Bereich, wo du halt ein Waschbecken hast, eine kleine Küche unter Anführungszeichen, also so zwei Theken mit ein paar Kühlladen, wo du halt
Kaffeemaschine, ganz
Sachen
wichtig.
Einkühlen kannst, Kaffeemaschine, wo die Toilette auch ist und halt so ein Chill-Out-Bereich, sage ich jetzt einmal, wo du halt Sitzgelegenheiten und kleine Tischchen hast. Das ist einmal das untere Stockwerk. Und wenn du dann rauf gehst, kommst du zu den Stockbetten. Also das sind so Kojen, wo immer zwei übereinander sind. Und ich glaube, wie viele Kojen waren da? 14 oder so oben?
Ja, 10.
10, 14, so ungefähr. Und dann sucht sich halt jeder sein Bettchen aus und dann ist das sein Zuhause für die nächsten 3 Wochen.
Platz für Gepäck gibt es nicht. Also das gibt einen eigenen Gepäckraum in dem Bus, den man aber nur erreicht, wenn man aussteigt. Das heißt, das ist ein bisschen eine logistische Herausforderung, dass man dann so einen Rucksack hat, wo man alles drin hat, was man für den Tag braucht.
Ja, die Kleidung ist im Zimmer oder auch in dem Gepäckraum?
Im Gepäck. Also man lebt quasi aus einem großen Koffer, der aber immer hinten verstaut ist und muss dann halt schauen, dass man die Dinge, die man braucht tagsüber oder für die Show mit sich mitträgt.
Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Campen. So auf der Art. Es ist alles immer eng und du musst dich immer irgendwie verbiegen, damit du zu irgendwas zubekommst und musst immer überlegen, was brauche ich heute und habe ich alles dabei und was kommt heute in den Rucksack.
Aber andererseits wird das Leben auch unglaublich leicht, wenn wenn alles drumherum verschwindet und verschwimmt und man lebt einfach aus diesem einen Koffer und dem Zeug, was man mit hat, und man hat so seinen Ablauf und man hat einen Job, man spielt die Show, man baut auf, man macht Soundcheck, man spielt die Show, man baut ab und jeder Tag ist da so gleichförmig, obwohl es jeden Tag natürlich komplett anders ist. Man wacht in einer anderen Stadt auf, aber mir taugt das total. Okay. Ich verreise auch echt gern mit einem großen Rucksack, wo ich dann weiß, okay, ich muss mich nicht lang entscheiden, was ziehe ich heute an, sondern es gibt genau das, was es gibt.
Also ein bisschen reduziert quasi.
Ja.
Ich glaube, ich fände den wenigen Platz und das Enge fände ich schwierig. Ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden mit der Zeit.
Ich muss auch ehrlich sagen, also ein Aspekt, der mich am meisten fertig macht an diesem Aufenthalt im Nightliner, ist, dass du immer irgendwen hinter oder vor dir hast, wo du sagst, Entschuldigung, darf ich bitte vorbei? Oder die Person sagt das zu dir. Und da musst du dich aber halt echt zusammenreißen. Ja? Du musst dich zusammenreißen, dass das Klima gut bleibt und dass du nicht sagst, na, Alter, geh weg jetzt, ich bin jetzt da. Also da muss man höflich bleiben. Und
die anderen sind ständig im Weg und man ist selber auch ständig im Weg.
Ja.
Jemand anderem.
Ja, immer. Immer.
Aber ich hab so gut geschlafen in meinem kleinen Sarg. Doch, also ich liebe es. Es ist wie eine Höhle und dann macht man seinen Vorhang zu, dann ist es stockdunkel und dann steht die Zeit still. Also dann ist einfach Nacht. Und ich kann da echt gut schlafen und auch dieses leichte Bewegen, weil man fährt ja dann über Nacht. Also je nachdem, wie weit die Reise ist zum nächsten Ort, aber irgendwann nach der Show geht es dann schon los und dann wird man so in den Schlaf gewogen. Also mir ist es so gegangen. Ich freue mich schon wieder drauf.
Ja, es ist doch komfortabler, als ich dachte. Weil meine größten Bedenken waren, dass es kalt werden wird drinnen beim Schlafen. Weil ich habe mir gedacht, okay, wenn ich dann mit dem Fuß bei der Wand ankomme, dann wird mein Fuß zu Eis oder so. und anderes.
Die Außenwand ist quasi direkt zum Draußen. Okay.
Genau, ja schon. Und es war aber immer sehr, sehr gut geheizt. Also es war zum Glück nie kalt.
Und draußen war nur Deutschland und nicht das All.
Nein, mir wird halt schnell kalt, was soll ich da sagen? Ja. Und dann war mein zweites Bedenken, dass mir schlecht wird, weil mir beim Autofahren leicht schlecht wird.
Oh je.
Aber auch das ist nicht passiert.
War gut.
Ja, weil du von außen irgendwie nichts mitbekommst. Und ich glaube, wenn du dann draußen irgendwie diese ganzen Bewegungen und so nicht, dein Gehirn das quasi nicht verarbeiten muss, dann wird dir halt auch nicht schlecht. Die Scheiben sind auch alle relativ dunkel.
Weil du nicht siehst, dass du fährst.
Ja,
quasi. Das ist einfach nur so ein bisschen.
Ja, irgendwie so. Also das ist zum Glück, geht es dann doch ganz gut.
Okay, und habt ihr die Kojen übereinander gehabt zum Schlafen?
Ja, die meisten von uns schon. Ich habe mich dann ins hintere Eck des Busses begeben.
Okay, dir war es wichtig, eine eigene zu haben, wo niemand drüber oder
nein, nein, ist. Doch, ich war natürlich nicht alleine, aber in dem das große Eck, was noch frei war, da war halt ein Bett zu wenig und ich bin dann quasi einfach rübergegangen und habe mich zu Thunder Mother gelegt.
Okay, und zur Klimaanlage.
Und zur Klimaanlage, genau.
Okay, wild. Und dann hat man eben, also man schläft wahrscheinlich viel im Bus. Hat man auch so Wachzeiten im Bus, wo man sich die Zeit vertreiben muss?
War nicht so viel dabei eigentlich. Also weil es war immer so getimed, dass man dann halt zu Get-In bei der nächsten Location ist. Und dann geht es eh schon los mit der Routine. Also oft gibt es dann dort schon Catering oder immer Frühstück.
Ja.
Und dann geht's los mit dem Arbeiten, dem Aufbauen und Soundcheck und so weiter.
Okay, also es ist jetzt nicht so, dass man dann im Bus sitzt und irgendwie Karten spielt oder,
also ich
oder gemeinsam musiziert oder irgendwas.
Ich habe ein Buch mitgehabt, ich habe circa 2 Seiten gelesen und ich glaube, das war in der ersten Nacht. und ansonsten, also mir war nie langweilig im Bus. Was schon gegeben hat, ist, dass man nach der Show, weil die Venues, die wir bespielt haben, von der Größenordnung her, das sind keine, wo danach noch irgendwie zusammensitzt oder irgendeine Party ist, sondern da
wird
einfach
geräumt
rausgeräumt und zugemacht. Und dann sitzt man halt im Bus
noch
auf der Party mäßig 1-2 Stunden zusammen. Also das ist schon öfter passiert. Aber ansonsten, mir war nie langweilig in diesem Bus.
Ja, also
oder
diese,
generell auf dieser Tour.
Diese Zeiten, wo man sich irgendwie beschäftigt mit Lesen oder sonstigen oder weiß ich nicht, Handy schauen oder irgend so Blödsinn, ist halt hauptsächlich vorm Einschlafen, vielleicht beim Munterwerden ein bisschen, bis man bereit ist, sich der Welt zu stellen.
Ja.
Und dann, ja, aber sonst sind die, du bist ja auch immer, also wenn du kannst, dann bist du auch nicht im Bus drinnen. Also auch wenn du jetzt einen Off-Day hast, wo keine Show ist, dann sitzt du ja nicht die ganze Zeit im Bus.
Ja, voll. Dann schaust du die Stadt ganz froh, dass man mal ein bisschen rauskommt.
Genau,
ja.
Gehst vielleicht irgendwo in ein Hallenbad oder essen oder was auch immer. Ja.
Okay. Aber nach der Show immer noch so ein bisschen zusammensitzen, Revue passieren lassen.
Ja.
Und auch mal so länger und wilder oder eher gesittet, weil Baby dabei auch und so.
Ja, also jetzt, wenn man es vergleicht mit so 70er, 80er Jahre Rockstars, wahrscheinlich sehr gesittet. Also wir sind da nicht so heftig drauf. Man muss aber auch dazu sagen, du musst ja auch irgendwie den nächsten Tag schaffen. Und nicht nur schaffen, sondern gut schaffen. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, was man verstehen muss als professioneller Musiker oder Musikerin, dass du dich nicht umschießen kannst jeden Tag, weil du kannst deine Performance sonst nicht liefern. Und wir wollen auch auf keinen Fall so wahrgenommen werden von der anderen Band, dass uns das nicht wichtig genug wäre.
Aber es gab ein paar lustige Abende.
Ja, das lässt sich dann nicht ganz vermeiden. Ja. Dann was, erzähl's mal so ein bisschen, gab es so Show-Highlights, gab es Orga-Sachen, die passiert sind, gab es Abende, die besonders cool waren oder Abende, wo es nicht so funktioniert hat, wie ihr euch das gedacht habt?
Also für mich war jeder Abend ein Highlight. Und es hat ja schon mal komplett verrückt gestartet in Hamburg, in der Großen Freiheit mit 1200 Besucherinnen. Also das ist ja, da denkt man sich, okay, was kann jetzt noch kommen eigentlich? Wir haben mit dem Highlight gestartet und dann jetzt geht's bergab. Aber war natürlich überhaupt nicht so. Also es war jede Show für sich ein Highlight und wirklich, ja, unglaublich eigentlich. Auch vom Feedback der Leute und wenn du irgendwo bist in Stuttgart und die Leute kommen mit Wolverine-T-Shirts schon an und man fragt sich, wie? Also das ist schon
sehr cool.
Schon echt,
gutes Gefühl.
Echt lässig. Bis hin zu Leuten, die halt in Paris in der Kälte stehen, 1,5 Stunden, damit sie ein Foto mit dir machen können. Also, wow.
Ja, also prinzipiell natürlich, jede Show ist ein Erlebnis, aber dann hast du halt Venues, die, sagen wir mal, komfortabler sind für die Artists und mehr Infrastruktur bieten und halt jetzt vielleicht nicht nur eine Dusche und ein Klo für drei Bands, sondern mehr oder halt auch Venues, die beheizt sind, was in England nicht so Usus ist, offenbar. Oh yeah. Also es gibt halt einfach komfortablere und weniger komfortable Orte, in die man dann reingeht. Und das beeinflusst dich aber natürlich auch total, ja, weil Touren ist anstrengend, du hast einen ganz anderen Rhythmus, du schläfst auch schlechter, natürlich, weil du bist nicht zu Hause. Du hast eine komplette Reizüberflutung die ganze Zeit, das heißt, dein Gehirn ist sowieso nonstop auf 180. Und wenn du dann aber zu einer Venue kommst und die haben dann halt vielleicht ein paar belegte Brote für dich und die haben einen Teekocher für dich und die haben Handtücher für dich, die sauber sind, dann sind das einfach schöne Sachen, die deinen Tag wirklich, wirklich retten.
Ja. Wow.
Und wenn das nicht so ist, dann ist es ein bisschen schwierig und dann schlägt das aufs Gemüt. Und das lassen wir natürlich nicht zu, dass es sich auf die Show schlägt, aber man muss damit irgendwie klarkommen. Ja. Genau. Und was vielleicht so das Schwierigste war von den Shows, und da hat aber niemand irgendwie eine Schuld daran. Entschuldige, jetzt habe ich
möchtest du was trinken? Du hast eh ein Glas hier eigentlich und
ja,
Wasser. Ich kann dir eins einschenken.
Dankeschön. Das Schwierigste war wahrscheinlich, wie ein Virus umgegangen ist im Bus.
Gläser sind natürlich für euch.
Danke.
Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
Dankeschön.
Das ist immer verdurstet hier.
Also, wir hatten da leider so in der Hälfte von den 3 Wochen eine kleine Epidemie im Nightliner. Das war ein bisschen so ein, weiß nicht, Magen-Darm-Virus-Geschichte. der wirklich fast alle erwischt hat. Also das ist dann echt so, tageweise sind dann mehr und mehr Leute umgeflogen, dann wirklich mit Erbrechen und auch Durchfall und so weiter. Und das ist super optimal in einem Nightliner, möchte man sagen. Ja.
Aber ist überall super optimal.
Ja, aber auch super optimal, wenn du dich halt auf die Bühne stellen musst in so einem Zustand.
Dehydriert und...
Habt ihr das Shows abgesagt oder durchgezogen? Oder?
Alle haben es durchgezogen.
Wow.
Und es ist wirklich kaum jemand verschont geblieben, egal von welcher Band.
Mhm.
Also und Crew natürlich auch. Also das war wirklich so der Tiefpunkt. Aber da lernt man sich auch anders kennen. Das war auch schön.
Weil man dann nachher keine Geheimnisse und Berührungsängste mehr
richtig.
Vor allem, weil man merkt dann auch diesen Zusammenhalt. Also man ist ja irgendwie wie ein Rudel, wo man da unterwegs ist gemeinsam. Und wie man sich dann unterstützt gegenseitig und es wird nachgefragt und hey, wie geht's dir und brauchst du das, brauchst du jenes. Also das war irgendwo auch in dem Elend, in dem ich mich da befunden habe, kurzzeitig auch was Schönes, dieses gegenseitig aufpassen und kümmern.
Mhm.
Und zum Glück war dieser Virus echt nur, also der hat niemanden länger als einen Tag beschäftigt.
Mhm.
Weil ich kenne das auch anders, wo man dann eine Woche einfach völlig im Eck ist. Und das wird zum Glück nach einem Tag erledigt.
Ich habe das in letzter Zeit in meinem Umfeld auch öfter gehört. So plötzlich einen Tag ganz schlimm und dann wieder vorbei. Aber arg, dass ihr da trotzdem durchgezogen habt und alle Shows gespielt habt und so.
Ja.
Nicht schlecht.
Muss.
Okay, also eine wilde Geschichte mit vielen, vielen Höhen und ein paar Tiefen auch dabei.
Ja, man muss sagen, Shows zu spielen ist heilsam, weil diesen Cocktail, den man da kriegt vom Adrenalin und sonstigen, das pusht dann schon nochmal vorwärts. Mhm. Also mir ist instant besser gegangen an dem Tag, obwohl ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und mir schlecht war und alles. Aber auf der Bühne mobilisiert man dann irgendwie Kräfte von irgendwo her und die Show war gar nicht mal so schlecht. Das war Mailand. Und ich habe mir zuerst gedacht, ich kann mich nicht auf dem Schlagzeughocker halten.
Mhm.
Und dann habe ich das reingeprügelt. Also, geht, ja.
Du hast die Energie getankt quasi von der Show.
Ja, genau.
Und nicht abgebaut. Faszinierend. Wow. Voll cool, da mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie so eine Tour eigentlich funktioniert und das Nightliner Live. Wie ist es dann, wenn man jetzt so nach dem ersten Leg dann nach Hause kommt?
Zach, ne? Man betritt Räume, niemand applaudiert. Gerade im Lottogramm.
Ja, es ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Weil man gewöhnt sich halt an dieses Abenteuer auch sehr schnell und sehr gern, weil es einfach verdammt viel Spaß macht.
Mhm.
Und das Nachhausekommen ist halt so ziemlich das Gegenteil von einem Abenteuer.
Mhm.
Und da muss man sich dann auch wieder daran gewöhnen. Aber es ist halt trotzdem natürlich schön, du kommst nach Hause, du hast deine lieben Menschen um dich, du siehst deine Haustiere vielleicht wieder, du hast eine gescheite Badewanne, wo du dich wirklich sauber machen kannst, du hast ein schönes, großes Bett, das besser ist als eine Koje im Nightliner.
Ja.
Und das sind schon so Annehmlichkeiten, die man dann halt auch wieder wirklich schätzen lernt. Das ist schon auch schön.
Das glaube ich. Ich kenne das so nach halt 3-4 Tagen Festival, allein wie gut sich da schon so eine Dusche und das Bett zu Hause anfühlt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das nach einer halben Tour sein muss.
Und jetzt ist gerade ein super Zeitpunkt, weil wir wissen, dass es weitergeht, aber wir haben so diese Pause, wo wir uns erholen können und all diese Annehmlichkeiten genießen können. Im Wissen, es gibt ja noch ein zweites Leck.
Es ist nicht vorbei, ja.
Ja.
Man kommt dann wieder auf dieses High.
Genau.
Okay. Wobei es ja schon noch irgendwie, das ist was, worüber ich sehr viel nachdenke, seit der Heimfahrt jetzt, ob diese 3 Wochen Pause, ob die förderlich sein werden oder nicht förderlich sein werden. Ob sie zu viel Momentum rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Weil du fährst los und dann brauchst du sowieso einmal ein paar Tage. Und ich glaube, so geht es jeder Band. Bis du mal so richtig warm gespielt bist, bis die Performance wirklich flüssig funktioniert, bis auch diese erste Aufregung einmal ein bisschen absinkt, die dich vielleicht hindert, dass du diese Höchstleistung am Abend halt zusammenbringen kannst. Also wenn das alles mit ein bisschen mehr Entspanntheitsgefühl passiert, dann meiner Meinung nach passieren auch die besten Shows. Mhm. Und dann aber halt diesen Cut jetzt zu haben, wo du wieder 3 Wochen nicht spielst, ich meine ja im Proberaum, aber das ist nicht dasselbe, bin ich gespannt, was das mit uns macht dann am Anfang vom zweiten Leg. Ob wir dann wieder so lang, also genauso lang wie beim ersten Leg brauchen, um wirklich drinnen zu sein, oder ob es dann schneller geht.
Mhm. Ich glaube, es wird schneller gehen, weil wir halt auch dieselbe Konstellation wieder haben. Wir werden denselben Nightliner haben, man kennt sich dann schon aus, man weiß schon, auch die Crew wird dieselbe sein, die Abläufe, das ist ja auch was sich erst einspielen muss. Mhm. Load out, load in, wer packt welches Zeug an und räumt was wohin und baut was auf. Also das sind alles Dinge, da waren wir jetzt schon richtig gut eingespielt und deshalb glaube ich, dass es beim zweiten Leg schneller gehen wird.
Mhm. Ja, wahrscheinlich.
Na, aber wäre es für euch gefühlt eine Option gewesen, einfach weiter durchzuziehen? Also habt ihr wirklich?
Mhm.
Ja. Ihr habt nicht eine Pause gebraucht oder so?
Nein.
Das finde ich ziemlich hardcore eigentlich.
Naja, aber man muss auch dazu sagen, ich meine, wir haben ja maximal immer nur 3 Shows am Stück gespielt und hatten dann einen Off-Day. Mhm. Wir haben aber auch schon Touren gemacht, wo wir 6-7 Tage am Stück gespielt haben und erst dann einen Off-Day hatten. Mhm. Und das ist halt wirklich, ich finde 3 ist echt eine gute Zahl. Mhm. Dann macht man eine Pause. Und dann kannst du ja auch schon bis zu einem gewissen Grad aufladen. Mhm. Und das brauchst du auch. Aber wenn du 4, 5, 6, 7 Shows hintereinander spielst, okay, dann irgendwann wird es kritisch.
Okay, also ihr habt einen guten Rhythmus quasi gehabt, dass man nicht ausbrennt auf Tour. Okay. Wann geht's wieder los? In 3 Wochen?
Am 20. März fahren wir nach Leipzig.
Leipzig, und dort steigt sie wieder in den Nightliner ein. Das heißt, euch muss wieder wer hinbringen.
Mhm. Ja.
Ist das die gleiche Person wieder oder müsst ihr wieder? Okay, super. Für alles gesorgt schon. Okay. Gut. Album kommt auch. Ich finde, also es ist wieso, weshalb Album ist der Podcast. Wir sollten noch ein bisschen über das Album reden zumindest. Wobei natürlich die Tour ist halt jetzt mega spannend gerade. Was sind so eure Highlights auf dem Album noch? Also was sind eure Lieblingssongs und was... Welche haben am meisten Spaß gemacht zu machen?
Also für mich persönlich, jeder Song hat so Aspekte, wo ich viel gelernt habe und mit einbringen konnte. Also das ist schon eine runde Sache. Persönliches Highlight für mich ist Fool.
Mhm. Die Single, die zweite.
Die erste Single-Auskoppelung, genau. Da gibt es auch ein Video dazu auf YouTube.
Habt ihr nicht Dark Red vorher auch schon released gehabt? Ist der nicht auch drauf?
Ja, genau. Also Dark Red haben wir, glaube ich, 2022 war das ein Musikvideo rausgebracht. Wir haben uns dazu entschieden, die noch einmal aufzunehmen, die Nummer, und mit aufs Album zu packen, weil sie bisher noch auf keinem von unseren Tonträgern drauf ist und wir das aber nachholen wollten.
Das ist eine gute Info, weil wir haben die alte Version noch eingespielt, dass ich die dann update und nicht mehr denke, es ist der gleiche Song. Okay, aber jetzt quasi in Vorbereitung auf das Album war Fool die erste Single dann.
Genau, ja.
Okay.
Das war insofern spannend, als wir da mit Produzenten aus Deutschland auch zusammengearbeitet haben. Also das war für mich neu, diese Herangehensweise. Das war ganz spannend.
Ist der nach Österreich gekommen oder seid ihr nach Deutschland?
Nein, wir haben remote zusammengearbeitet und da ging es noch nicht ums Aufnehmen, sondern eigentlich ums Songwriting. Also insofern super spannend. Und ich habe dann die Lyrics dazu geschrieben mit Robin gemeinsam und hatte da auch so die Chance, ein bisschen meine Vergangenheit zu verarbeiten oder das, was mich voriges Jahr halt beschäftigt hat mit Arbeit und Band und wo setzt man seine Prioritäten, haben wir ja schon kurz gesprochen. Und das hat so ein bisschen Niederschlag gefunden in dieser Nummer und deshalb verbinde ich persönlich jetzt auch sehr viel damit und ist für mich ein Highlight und ist definitiv für mich auch live ein Highlight. Also jetzt gerade auch auf Tour bemerkt, dass ich bin mir jetzt sicher, entweder viele Leute kennen es schon, weil sie sich die Single angehört haben und das Video gesehen haben, oder es ist auch so eingängig, dass die Leute gleich mal mitklatschen und mitgehen. Wahrscheinlich ist eine Mischung aus beiden, aber es kommt super an live und macht echt Spaß zum Spielen.
Der funktioniert gut und man merkt, die Crowd tut was, wenn ihr den anfängt. Das ist das. Ja, das ist schon cool.
Genau.
Ich finde, es sticht auch raus, wenn man das Album durchhört. Ist halt bei mir Auch wieder die Frage, wo ich das Album durchgehört habe, gewesen so, sticht er für mich raus, weil ich ihn als Single schon gehört habe?
Mhm.
Oder weil wirklich, ich glaube, der hat auch eine sehr klare rhythmische Struktur am Anfang, die einen gleich mitnimmt.
Ja, das war auch so ein Learning, also das Reduzieren auch die Dinge. Wir haben einen sehr, ich glaube auf der EP hört man es noch, dass wir sehr einen verspielten Zugang haben auch zu den Dingen und gern austüfteln. Und oft ist gut, wenn man es dann aber wieder runterbricht aufs Wesentliche. Mhm. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung auf diesem Album.
Okay, du hast gerade gesagt, ihr habt die Lyrics gemeinsam geschrieben für Fool?
Ja, na, die Bea hat die Lyrics geschrieben. Okay. Ich habe da nur einen letzten Input gegeben.
Okay, eigentlich. Bisschen drüber geschaut nochmal, ja, ein paar Wörter.
Genau.
Schreibt sie alle in der Band?
Ja, sonst? Eigentlich schon. Ja.
Mhm. Okay.
Also Musik nicht alle, aber Texte eigentlich schon alle.
Musik heißt jetzt so die Akkorde oder die Melodien?
Ja, genau.
Melodien.
Also komponieren einfach. Ne? Mhm. So, ja.
Aber rein Text tragen alle was bei.
Ja, quasi. Ja, schon.
Okay, und das bei Fool zum Beispiel, hat es da schon ein Instrumental gegeben oder hast du mit dem Text angefangen?
Na, da hat es eine Instrumentalversion gegeben, also einen Entwurf eben vom Felix Held.
Mhm.
Und genau, und dann haben wir damit gebastelt und die Lyrics draufgeschrieben.
Mhm. Ja.
Genau, und ansonsten, also weil du Songwriting angesprochen hast, also ich spiele Schlagzeug, ich kann zwar ein bisschen Akkordeon und so, also ich kenne mich ein bisschen aus mit Melodien, aber wenn ich...
Akkordeon?
Akkordeon, ja.
Ziehharmonika?
Ja, okay. Das ist nicht das Gleiche.
Akkordeon und Ziehharmonika ist nicht das Gleiche? Nein, ich hab jetzt zum ersten Mal klarstellen wollen, ob du Akkorde gemeint hast oder also, Akkordeon.
Ja,
Akkordeon. Was ist der Unterschied zwischen Akkordeon und Ziehharmonika?
Ziehharmonika ist, meint man normalerweise die steirische zum Beispiel, also die Knopfwadelharmonika.
Mhm.
Und Akkordeon hat ja klassischerweise Tasten auf einer Seite und auf der Bassseite dann die Knöpfe. Wobei es auch Knopfakkordeons gibt. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit.
Eine Ziehharmonika hat nur Knöpfe.
Genau.
Und ein Akkordeon hat Tasten und Knöpfe.
Ja, also ich verwende es zumindest so, diese Begriffe.
Ja, und du spielst das mit den Tasten auch?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Wann baut sie das mal in Wolverine-Musik ein?
Bisher hat es sich noch nicht ergeben.
Ja.
Aber es hilft halt ein bisschen auch, diese Tastenlogik zu haben und so ein bisschen umzuprobieren. Aber bei mir ist so, wenn ihr eine Idee habt, startet es eigentlich meistens mit einem Thema und mit einem Text und mit einer Gesangsmelodie, die dann einfach in mein Handy reinsumme. Manchmal habe ich auch Ideen für Liedparts.
Mhm.
In Equal Not The Same war das, glaube ich, so, oder in Ancient Soul. Ja, wo ich dann das einfach aufs Handy drauf summe und dann der Seitenfraktion unter die Nase halt und sage, spitz das mal bitte, weil ich wissen, ob sich das nur in meinem Kopf so gut anhört oder in echt. Ja, genau, aber ihr habt da anderen Zugang natürlich, wenn man mit einem Melodieinstrument herangeht. Hat man
ja,
da
logisch, wobei, also Bass, Melodieinstrument auch nicht unbedingt, aber also bei mir ist es eigentlich Klavier mein erstes Instrument gewesen, schon mit 7 begonnen damals. Und dann Gitarre und dann erst der Bass.
Mhm.
Also ich habe auch eigentlich immer schon komponiert, Texte geschrieben. Das ist jetzt nichts Neues.
Warum die Journey von Klavier zu Gitarre zu Bass?
Ja, also Klavier war einfach so der Kindheitswunsch, Kindheitstraum, weil es mir immer irrsinnig gut gefallen hat. Und wenn ich jemanden Klavier spielen gehört habe, dann habe ich mir immer gedacht, Mama, ich mag das auch machen.
Mhm.
Dann hat sie mir zum Glück irgendwann ein Klavier nach Hause gestellt. Dann habe ich 10 Jahre Unterricht gehabt, bis zur Matura.
So einen Flügel?
Ja, tatsächlich einen alten Flügel.
Wow.
Wirklich einen ganz, ganz alten, der eigentlich irrsinnig schlecht war und unbedingt restauriert hätte werden müssen, aber dafür hat das Geld nicht gereicht. Genau, und in der Pubertät dann so die Gitarre vom Bruder halt in die Hand genommen und ausprobiert. Und dann irgendwann, so vor 6 Jahren ungefähr, habe ich mir eingebildet, ich muss jetzt Bass spielen. Und seitdem spiele ich Bass.
Aber was heißt eingebildet? Einfach so eines Tages aufgewacht, so
ja.
Bass.
Ohne Spaß, ja. Bass. Ohne Spaß, ja. Frag meinen Partner. Ich habe mich umgedreht, ich glaube, es war Sonntagmorgen.
Ja.
Und ich drehe mich zu ihm und sage, heißt, ich glaube, ich muss jetzt Bass spielen.
Geil.
Ja, wirklich.
Wie so eine Eingebung vom Universum.
Ich schwöre dir, es war so. Und dann schaut er mich an und sagt,
okay.
Okay. Ja,
Okay.
Ja, und wir haben dann halt, er hat auch einen Proberaum unten, er macht auch Musik, mhm, und da ist der Bass gestanden und den habe ich mir dann geholt und dann, mhm, dann kam Wolverine. So, wobei ich da nicht von Anfang an Bass gespielt habe, aber relativ bald dann.
Mhm.
Und das ist halt absolut das richtige Instrument für mich.
Mhm. Warum? Also was macht Bass auch vielleicht cooler oder was sind die Vorteile vom Bassspielen gegenüber Gitarre zum Beispiel?
Erstens habe ich das Gefühl, dass du dir Gear oder Equipment technisch sehr viel Kopfschmerzen ersparst beim Bass. Also es ist bei Gitarren immer alles ein bisschen komplizierter und ein bisschen empfindlicher und ein bisschen fragiler als beim Bass.
Mhm.
Also einfach aus logistischen oder, mhm, praktikablen Gründen bietet der Bass viele Vorteile im Vergleich zur E-Gitarre. Der nächste Grund ist, dass es einfach eine schöne Brücke ist zwischen Schlagzeug und dem Rest. Also du bist am Bass irgendwie in so einer Vermittlerposition, mhm, und hast aber auch dieses Privileg, dass du die Leute ein bisschen auffangen darfst, wenn einmal was schief geht.
Mhm.
Und das ist was, das mache ich eigentlich sehr gern. Mhm. Da gehe ich ziemlich auf in der Rolle.
Wie fängst du als Bassistin die Leute auf, wenn was schief geht?
Naja, es kann immer sein, dass wer einen Aussetzer hat. Und, mhm, wenn halt vielleicht einmal am Schlagzeug, weiß ich nicht, vielleicht geht der B1 Stick verloren oder irgendwas, mhm, und dann klingt es halt kurz anders, als man es gewohnt ist, mhm, und vielleicht irritiert einen das, aber dann kann man sich halt am Bass festhalten.
Du kannst trotzdem den Rhythmus, genau, halten irgendwie am Bass.
Genau.
Aber auch so ein bisschen die Melodie.
Genau.
Mhm.
Also es ist wirklich so zwei Welten, die in einem Instrument verschmelzen,
mhm,
und das ist sehr, sehr cool. Weil du kannst aber dann genauso, also weil du wegen Highlights gefragt hast am Album. Für mich ist der Opener zum Beispiel, The Drugs, The Love and the Pain, ein ziemliches Highlight, weil die Nummer irrsinnig viel Spaß macht zum Spielen. Ist auch die schnellste Nummer,
mhm,
am Album. Und da haben wir so einen Ska-Reggae-Teil, mhm, eingebaut und da tobt sich der Bass dann auch ziemlich aus. Was jetzt auch nicht, wo es nicht in jedem Song Platz für sowas gibt, sage, mhm, ich einmal. Und es ist aber auch okay, dass es nicht immer Platz dafür gibt, weil als Bassist oder als Bassistin musst du halt einfach verstehen, was deine Rolle ist in der Musik und in diesem Genre. Und du musst songdienlich spielen.
Mhm.
Und dir dürfen Grundtöne nicht zwider sein. Und dir dürfen Vierteln und Achteln nicht zwider sein, weil das ist das, was...
Nur kurz zur Erklärung. Grundtöne ist einfach dieser Basiston von diesem Akkord.
Genau.
Und das ist so quasi das Einfachste, was man am Bass zum Song hinzufügen kann. Das ist so das Standardmäßige.
Es ist halt einfach das Grundgerüst, mhm, also das melodische oder harmonische Grundgerüst von mhm, einem Song. Und du kannst dann, also eine Gitarre spielt ja immer in einem Akkord mindestens zwei,
mhm,
Töne. Also da kommt immer automatisch eine Harmonie dazu.
Mhm.
Und das passiert am Bass halt nicht automatisch.
Mhm.
Und natürlich kann man dann sagen, ja, das ist so langweilig, ich schlage immer nur eine Seite, mhm, an und bleib die ganze Zeit nur auf Vierteln oder so.
Und die Vierteln spielen wir dann einfach nur so bam. Bam, bam,
genau.
Bam, bam,
genau.
Bam. Okay.
Aber
und du meinst, da darf man sich nicht zu schade sein, so basic zu machen?
Absolut.
So.
Mhm. Weil das, was auch viele Leute nicht verstehen, ist, dass Groove erst durch Wiederholung entsteht,
mhm,
und nicht durch Abwechslung.
Mhm.
Und ja, wenn du ein zu großes Ego hast, dann bist du als Bassist ungeeignet.
Mhm.
Ist so.
Mhm. Es ist meistens nicht deine Aufgabe, dich in den Vordergrund zu drängen.
Genau.
Aber immer da zu sein, weil wenn der Bass weg ist.
Es ist die Rolle vom Bass, dass die anderen gut klingen.
Mhm. Außer kurz auf Song Nummer 1 und dem Albumopener, weil du meinst, dass du da ein bisschen dich in den Vordergrund drängen darfst.
Ja, mhm, das, wenn es dann passiert, wenn wirklich einmal der Moment da ist.
Mhm.
Wobei es aber auch eigentlich so war, weil es da noch kein Solo gab. Ja, mhm. Also, weil wenn es schon ein Solo gegeben hätte, dann hätte ich mich ja nie so weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Aber es gab noch keins und dann habe ich halt zu Hause mal dumm gespielt und habe halt was aufgenommen und habe mir gedacht, das ist schon leiwand.
Mhm.
Und das ist dann geblieben.
Und dann gepitcht und alle haben gesagt, ja geil.
Gepitcht, so. Ja. Mhm. Gepitcht habe ich es und dann haben alle gesagt, hey, das ist cool, was da am Bass passiert, das behalten wir uns.
Cool.
Ja.
Voll spannend, was ihr mir alles erzählt habt und danke, dass ihr gekommen seid. Ich wäre dann mit meinen Fragen, glaube ich, am Ende fürs Erste.
Mhm.
Habt ihr was ihr noch gerne ergänzt hättet, was ihr euch gewünscht hättet, was ich noch gefragt hätte? Oder irgendwas, was ihr euren Fans ausrichten wollt oder einen Witz zum Abschluss, irgendwas?
Einen Witz. Also ich würde mir einfach gern bedanken, bei allen, die zu unseren Konzerten kommen und bei allen, die sich unsere Songs anhören, die sich Tonträger kaufen, die Songs streamen. Wegen euch machen wir das und können wir das machen und dürfen wir das machen. Und das ist ein großes Geschenk und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, also ich möchte auch eine herzliche Einladung vielleicht auch noch aussprechen für unser Album-Release-Konzert am 28. März in der Szene Wien, wo wir uns über alle Gesichter freuen, die da vorbeikommen und zuschauen. Und ja, falls man noch irgendwie so was sagen darf, dann gebe ich immer ganz gern mit, dass man, wenn man Bands und die Musikszene gern hat und unterstützen möchte, ist der beste Weg, wieder ein bisschen mehr Vorverkaufstickets sich zu checken. Weil Corona hat da einen ziemlichen Wandel erzeugt, dass die Leute jetzt sehr, sehr zögerlich sind mit dem Vorverkauf. Mhm. Und das macht aber ein vorausschauendes Booking und ein nachhaltiges Booking und Tourplanning für Künstlerinnen sehr viel schwieriger. Mhm. Und das macht die Situation auch sehr viel prekärer. Und es ist wirklich eine der besten Arten, die Leute zu unterstützen, sich wirklich wieder Vorverkaufstickets zu kaufen langsam.
Passt. Dann macht das doch bitte, wenn ihr gerade zuhört. Am besten für die Album-Release-Show von Wolverine in der Szene Wien.
Genau.
Danke euch beiden fürs Kommen.
Danke,
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart.
Danke dir.
Danke.